ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Mittag.
Und dies sind unsere Themen. Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf eine feiernde Menschenmenge beim CSD in Berlin läuft die Suche nach dem Fahrer des Transporters auf Hochtouren. Wir haben darüber mit einem Reporter in Berlin gesprochen. Bei den Waldbränden rund um das Becken von Arcachon in Frankreich ist keine Erleichterung in Sicht. Inzwischen stehen die Brände kurz vor Bordeaux. Ausführliche Informationen dazu gleich. Und in Bayreuth sind die 150. Wagner-Festspiele mit einem Festakt eröffnet worden. Heute Abend steht die Oper Rienzi an. Wir blicken voraus. Mein Name ist Michaela Borowi. Eigentlich hätte es ein bunter Umzug sein sollen und eine Demonstration für mehr Sicherheit für queere Menschen im Land. Der Christopher Street Day in Berlin endete dann aber in einem mutmaßlichen Anschlag und wurde daraufhin abgebrochen. Am Rande der Veranstaltung fuhr ein Transporter in eine Menschenmenge. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt, mindestens 16 weitere teils schwer. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Tatverdächtigen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Toni Schmidt. Und die erste Frage wäre, was ist im Moment der Stand der Ermittlungen?
Also in diesen Minuten gibt gerade die Berliner Polizei ein aktuelles Statement ab. Nach dem Verdächtigen, nach Abdul B., wird nach wie vor gefahndet. Er ist weiterhin auf der Flucht, 21 Jahre alt, und er ist der Polizei bekannt. Er wird der islamistischen Szene zugeordnet und er soll wohl, wie du gesagt hast, gestern abends nach 21 Uhr hier in den Berliner Tiergarten reingerast sein. Trotz Absperrgittern und Pollern hat er ein Schlupfloch gefunden, wo er reinkam. Der Berliner Tiergarten, dieser Central Park von Berlin, der hat nur wenige Straßen, wo man mit so einem Kleintransporter langkommt. Und die hat er dann auch genutzt und hat, ich kann es nicht anders ausdrücken, regelrecht Jagd auf Menschen gemacht. 16 Menschen wurden verletzt, eine Frau ist leider verstorben und das Auto selbst ist nach wenigen hundert Metern gegen einen Baum geprallt. Der Baum hat Schlagseite bekommen, muss wahrscheinlich gefällt werden. Die Motorhaube ist eingedellt und dann soll der Tatverdächtige Jagd auf Menschen auf seiner Flucht gemacht haben. Und zwar mit Stichwerkzeugen, möglicherweise mit einem Messer, denn die Zahl der Verletzten hat sich durch diese Stichverletzungen weiter erhöht.
Du hast von einem Schlupfloch gesprochen, die der Täter genutzt hat. Wird denn jetzt auch über Sicherheitsvorkehrungen beim CSD diskutiert?
Mit Sicherheit ja, weil die Frage ist, wie konnte es passieren bei Großveranstaltungen wie der Fanmeile oder auch dem Berlin-Marathon? Er wird Tiergarten komplett abgeriegelt. Das war offensichtlich gestern Abend nicht oder nicht gut genug der Fall. Als er dann mal drin war, da kam er relativ einfach voran. Logischerweise gibt es im Park dann keine weiteren Absperrungen. Aber wie das passieren konnte, da steht ein großes Fragezeichen darüber. Und da wird sich die Polizei einige Fragen gefallen lassen müssen in den nächsten Tagen.
Berlin unter Schock am Tag nach dem mutmaßlichen Anschlag am Rande des Christopher Street Day. Wie reagieren die Menschen, wie die Politik?
Berlin ist erschüttert, so will ich es mal formulieren. Es herrscht also eine andächtige Stille. Der Sonntag ist noch ruhiger als sonst. Die Menschen, die hier jetzt langsam ihren Sonntagsspaziergang im Tiergarten machen, die heute früh zum Joggen kamen, die haben am Tatort innegehalten. Die ersten bringen jetzt Blumen mit. Ein erstes Transparent wurde gestern Abend noch, als der CSD dann abgesagt wurde, improvisiert. Darauf steht "Get well soon. Love is love und wir hoffen, dass ihr bald wieder auf die Beine kommt. Ihr seid nicht allein." Es sind weiße Papiertransparente hier auf dem Boden, wo Menschen ihre Gedanken niederschreiben können. Und über allem schwebt, wie immer bei so einem Ereignis, die traurige Frage nach dem Warum. Die Berliner Politik ist ebenso erschüttert. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner war noch gestern Abend am Tatort und sagte, es sei ein Anschlag auf das weltoffene, tolerante Berlin. Und der Queer-Beauftragte der Berliner Landesregierung, Patisano, der sagte, es ist der traurigste Tag in der Geschichte des CSD.
Informationen und Analysen waren das von Toni Schmidt aus Berlin. Die Waldbrände in Südfrankreich haben eine beispiellose Evakuierungswelle ausgelöst. Aktuellen Informationen zufolge mussten bisher 300.000 Menschen ihren Wohnort oder ihre Ferienunterkunft zum Schutz vor den Flammen und enormer Rauchentwicklung verlassen. Und es werden immer mehr. Für uns vor Ort im Norden von Bordeaux ist Frankreich-Korrespondent Kai Rienicker und er beschreibt die aktuelle Lage so.
Ja, das Feuer schreitet weiter voran und es schreitet weiter schnell voran, wie die Präfektur heute Nacht in einer Mitteilung gegen 2 Uhr morgens gesagt hat. Und kennzeichnend für dieses Feuer ist einmal mehr, dass es sich völlig unkontrolliert ausbreitet, dass das immer wieder so eine Eigendynamik entwickelt mit eigenen Winden und geradezu Tornados innen drin, die für die Feuerwehr völlig unvorhersehbar sind. So bleibt es den Rettungskräften am Ende nichts anderes übrig, als immer mehr Leute zu evakuieren. Jetzt werden weitere Ortschaften sind evakuiert worden in der Nacht zwischen Bordeaux und dem Becken von Arcachon. Und so langsam rückt der Brand näher heran an Bordeaux. Und der Brandgeruch, den kann ich hier deutlich wahrnehmen. Da liegt zwar jetzt nicht mehr so eine große Dunstglocke über der Stadt heute Morgen. Man kann die Sonne sehen, aber dieser Brandgeruch, der ist über der ganzen Stadt.
Feuer rund um das Becken von Arcachon haben auch erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr und das öffentliche Leben in der Region. Noch einmal Kai Rienecker.
Ja, also gerade vor ungefähr einer Stunde wurde hier mitgeteilt, dass die Stadtausfallautobahn aus Bordeaux heraus, das ist hier direkt rund 1 Kilometer von meinem Standort entfernt, dass die komplett gesperrt wurde. Dann kam gerade eben auch die Meldung, dass südlich von Bordeaux, dass die Bahngleise jetzt auch dicht sind. Das hat Auswirkungen auf den gesamten Bahnverkehr. Also zum Beispiel auch Leute, die jetzt weg wollten mit dem TGV wieder Richtung Paris, die sind auf einmal blockiert. Da werden die Zugreisen abgesagt. Also so langsam wird sich auch die gesamte Stadt Bordeaux und die Region, ist es ja schon seit einigen Tagen, in einem kompletten Ausnahmezustand befinden.
Und unser Korrespondent hat sich gestern auch in einigen Notunterkünften umgehört. Hier seine Schilderungen.
Ich habe gestern vor allen Dingen viel Erschöpfung auch wahrgenommen. Die Leute, die dort ankommen, das sind ja die, die oft schon etwas schwierige Verhältnisse haben. Also es sind ältere Menschen, die allein wohnen, es sind kranke Menschen. Da waren sehr viel Sanitätswagen. Und dann gibt es auch viele Familien noch mit Kindern. Das sind eben nicht die Touristen, die sind im Grunde schon lange weg, hätte ich fast gesagt, oder haben sich in Hotels untergebracht. Das hier sind Leute, die aus ihren Häusern flüchten mussten und aus ihren Wohnungen und die teilweise schon mehrmals dann wieder auch aus den jeweiligen Auffangzentren flüchten mussten, weil die wieder aufgelöst wurden, weil das Feuer voranschritt. Und die waren einfach nur gestern erschöpft, haben sich auf diese Feldbecken gelegt und warten jetzt mit Ungewissheit auf das, was kommen mag.
Soweit aktuelle Informationen aus Frankreich. Und auch in Spanien geht der Kampf gegen zahlreiche Waldbrände weiter. Besonders betroffen ist der Großraum der Hauptstadt Madrid. Dort bedrohen die Flammen inzwischen auch Wohngebiete. Die Regierung hat deshalb den Notstand ausgerufen. Ausführliche Informationen dazu auch hier im laufenden Programm von BR24. Für Millionen Urlauber ist Mallorca ein Sehnsuchtsziel. Viele Einheimische dagegen sehen die Entwicklung der Insel zunehmend kritisch. Sie beklagen einen Übertourismus, der aus ihrer Sicht die Grenzen der Insel überschreitet. Heute Abend wollen sie ihren Frust unter dem Motto Mallorca am Limit in Palma auf die Straßen tragen. Anna Mund berichtet.
Das Thema Tourismus, das wird auf Mallorca ja schon seit Jahren hitzig diskutiert. Einerseits schätzen große Teile der Bevölkerung seine Bedeutung für Beschäftigung und Wohlstand. Andererseits sieht ein wachsender Teil den Tourismus als Problem für die Einheimischen. Da gibt's eine Umfrage einer Tourismusagentur aus dem vergangenen Jahr. Daraus geht hervor, dass 3 von 4 Balearenbewohner der Auffassung sind, es kämen zu viele Touristen auf die Inseln. Dementsprechend hoffen die Organisatoren, dass viele Menschen an der Demonstration teilnehmen. Es ist ja auch nicht die erste dieser Art. Beinahe jährlich gibt es solche Großdemos. Im vergangenen Jahr sind da Zehntausende gegen den Massentourismus auf die Straße gegangen. Die Organisatoren fordern einen Rückbau des Tourismus und kritisieren auch das Wirtschaftsmodell der Baleareninsel. Es geht da vor allem um den Massentourismus, der nach Ansicht der Veranstalter außer Kontrolle geraten ist. Konkret beklagen sie zum Beispiel hohe Mieten, überlastete öffentliche Verkehrsmittel und Belastungen für die Umwelt.
Heute feiert Ex-CSU-Chef Erwin Huber seinen 80. Geburtstag. Und während sich andere Altvordere der Partei zurückgezogen haben, mischt sich Huber weiter in die politische Debatte ein. Und er scheut auch die Konfrontation nicht. Katharina Pfadenhauer und Irene Essmann haben ihn kurz vor seinem runden Geburtstag getroffen.
Mir geht's gut. Ich bin in einem neuen Leben,
sagt Erwin Huber, als er zum BR24-Interview an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, in den Plenarsaal des Bayerischen Landtags. 40 Jahre lang war der Finanzbeamte aus Niederbayern CSU-Abgeordneter. Viele davon saß er auch auf der Regierungsbank, als Chef der Staatskanzlei, als Finanz- und als Wirtschaftsminister. Außerhalb des Parlaments war Huber Generalsekretär und erwarb sich in dieser Zeit unter den Parteichefs Strauß und Weigel den Ruf eines Wadelbeißers. Er galt als unerbittlich und kompromisslos. 1995 etwa sagte er zu den Plänen der Ministerpräsidenten Stoiber und Biedenkopf zur Abschaffung des ersten ARD-Fernsehprogramms:
Wer einen Sumpf trocken legen will, der darf nicht vorher die Frösche fragen.
2008 scheiterte Huber nach einem Jahr Parteivorsitz. Und 2018 dann ist Schluss mit dem aktiven politischen Leben. Sein neues Leben sollte beginnen. Den Politrentner aus Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau zieht es dazu erneut nach München, in die Hochschule der Jesuiten. Dort studiert er Philosophie.
Das hat mich also schon nachhaltig im Denken verändert.
Vor allem zeigt sich das in der Klimapolitik. Der bekennende Katholik setzt sich unter anderem mit der Klima-Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus auseinander und fordert von seiner eigenen Partei beinahe mantraartig, sich mehr anzustrengen für die Bewahrung der Schöpfung.
Und wenn man sich hier an das C und an diese Vorgabe richten würde, müsste man mehr tun für den Klimaschutz, denn ich möchte, dass meine Enkel in 20, 30, 40 Jahren auch noch menschenwürdig leben können.
Sein neues Leben führt ihn auch zu den Grünen. Die laden ihn 2025 zu ihrer Fraktionsklausur ein. Huber kommt, um ein Zeichen zu setzen.
Weil ich das Grünen-Bashing für falsch halte. Und ich halte die Grüne Partei für einen möglichen Koalitionspartner, sowohl hier in München wie auch in Berlin.
Der Niederbayer hätte sich auch zurückziehen können aus der politischen Debatte. Doch das wolle er nicht.
Weil mir die jetzige Politik große Sorgen macht. Einmal die Hinwendung auch meiner Partei CSU zu einem stärkeren Populismus halte ich für nicht so positiv.
Voller Sorge schaue er auch auf die anstehenden Landtagswahlen, etwa in Sachsen-Anhalt. Die AfD liegt dort in Umfragen klar vorn. Huber warnt seine Partei davor, Ton und Parolen der AfD zu übernehmen und:
Ich glaube, man sollte eine Fixierung auf die AfD überhaupt nicht machen, sondern das nach der eigenen Überzeugung Richtige voranzubringen und gut regieren. Das ist das beste Mittel gegen die AfD.
Irene Essmann zum 80. von Ex-CSU-Chef Erwin Huber. Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Richard-Wagner-Festspiele gestern Abend in Bayreuth. Bei der Eröffnung mit dabei, wie in jedem Jahr, so einiges an Prominenz aus Politik, Kunst und Gesellschaft. Zum Jubiläum wird in diesem Jahr auch über die belastete Geschichte der Festspiele und die antisemitische Gesinnung ihres Gründers nachgedacht. Mit einer Gedenkveranstaltung wird deshalb heute an jüdische Künstlerinnen und Künstler erinnert, die vom NS-Regime verfolgt wurden. BR24 Live überträgt die Rede des Publizisten Michel Friedrich ab 13.30 Uhr. Am Abend gehen die Festspiele dann mit der Premiere der Wagner-Oper Rienzi weiter. Ein Stück mit düsterer Vorgeschichte. Silvia Schreiber.
Ganz klar, Wagners Rienzi hat in Deutschland keinen guten Ruf. Adolf Hitler war verzaubert vom Rienzi, dem einfachen Bürger Roms, der zum Volkstribun, sprich Diktator, wird. Die Rienzi-Ouvertüre wurde von der NSDAP zu Propagandazwecken eingesetzt. Das muss man wissen. Es ist aber kein Grund, die Oper bis in alle Ewigkeiten zu verbannen, meint Dirigentin Nathalie Stutzmann.
Hitler liebte Rienzi, aber er liebte auch die lustige Witwe. Und er liebte auch die Meistersinger. Müssen wir nicht die Meistersinger und die lustige Witwe spielen, weil ein verrückter Mann liebte diese Musik? Vielleicht ist das der richtige Moment jetzt.
Genau hier setzt das Regie-Team an. Alexandra Semeredi und Magdolna Parditka, die sich seit ihrer Zeit am Béla Bartók-Konservatorium in Budapest kennen und nun schon seit 20 Jahren zusammenarbeiten. Die beiden gehen der Frage nach, warum solche Führerfiguren heutzutage wieder eine Chance haben und warum Rienzi nicht auf den einen hingebürstet werden darf.
Wenn ich jetzt ihn als so einen eindimensionalen Alleinherrscher anschaue, dann verliere ich das Interesse. Also ich muss mich auch als Publikum für diesen Menschen interessieren können, in all seiner Ambivalenz. In einer Figur interessiert mich gerade das, was wir über ihn nicht wissen. Wo kommt er her? Wie viel Irene steckt in Rienzi auch? Also wie weit wird er von dieser engen Geschwisterbeziehung auch beeinflusst?
Heldentenor Andreas Schager singt den Rienzi, der diese fast inzestuöse Beziehung zu seiner Schwester Irene inniglich pflegt. Als studierter Historiker hat Schager die Gelegenheit genutzt, nochmal intensiv die römische Geschichte des 14. Jahrhunderts zu studieren. Das sind Rienzis wichtigste Eigenschaften.
Also Loyalität würde ich auf alle Fälle sagen. Dann hat er was eigen, was alle Populisten eigen haben, ein sehr guter Rhetoriker. Er hat auch ein Charisma, er ist auch ein Populist. Ja, und dann hat er eine große Liebe zu Rom und zu seiner Schwester. Also das ist so ein bisschen divergent, das Ganze.
Wagners Rienzi gilt als eine der größten Choropern der Musikgeschichte. Nicht weniger als 10 gigantische Auftritte hat er sich für den Chor ausgedacht. Thomas Eitler de Lint hat die mit den 110 Sängerinnen und Sängern einstudiert. Sie treten auf als Priester, Volk, adelige Friedenskämpfer.
Es gibt selten eine Oper, wo der Chor in so viele verschiedene Rollen schlüpfen muss. Und jetzt musste man da ein bisschen herumtricksen und Leute abgehen lassen, geschwind ein anderes Kostüm anziehen und auf der anderen Seite wieder auftreten lassen.
Seit Mai schleppt Dirigentin Nathalie Stutzmann die 30 Kilogramm schwere Partitur durch Bayreuth. Immer wieder ist sie überrascht von der Vielseitigkeit des Stückes, in dem sich Jungspund Wagner ausgetobt hat. Für Stutzmann ist es unüberhörbar das Wurzelwerk, aus dem alle späteren Wagner-Opern entstanden sind. Sozusagen seine Weltenesche.
Oh, das ist schon Tannhäuser. Oh, das ist schon den Fafner-Motiv. Oh, das ist schon das und das. So, es ist sehr wichtig, die Rienzi zu spielen.